Also willkommen zu Defner & Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Episode Nummer 27, lieber Defner. Und es ist ja wahnsinnig viel passiert. Das politische Berlin steht nach dem halben Merkel-Abgang vor einer grundlegenden Veränderung. Die Märkte fahren Achterbahn, die Unternehmen geben gemischte Zahlen bekannt und ich habe meine erste Wette gewonnen.
Was hast du gewonnen?
Ja, ich habe die erste Wette.
Welche?
Du hast ja deine Weltmeisterwette gewonnen.
Ja.
Und ich habe die Wette gewonnen. Da ging es darum, wird Deutschland im Doing Business Ranking der Weltbank auf- oder absteigen? Und
okay.
Deutschland ist abgestiegen, Platz 24. Ein Platz vor Aserbaidschan. Und du hast ja gesagt, in Deutschland sieht alles so toll aus und das kann nur nach oben gehen.
Naja. Ich glaube, keiner Studie, die ich nicht persönlich gefälscht habe. Da halte ich es mit meinem Geburtstagskumpel Winston Churchill und verweise darauf, dass die Bullen noch leben. Sie sind zurück. Letzte Woche der DAX 2,8%. Also wir haben uns nicht unterkriegen lassen und all die, die schon den Bärenmarkt ausrufen wollten, wurden eines anderen belehrt. Und die schon den DAX unter 10.000 Punkte fallen haben, sehen, wir sind zurück und gerade mal losgelaufen. Noch nicht so richtig in Schwung gekommen, aber das kommt noch. Ich bin guter Dinge.
Genau, früher hast du es immer gesungen. Also du bist heute so ein bisschen, das klingt ja noch nicht so, das klingt noch nicht so ganz so bullisch. Du musst mal noch ein bisschen, noch ein paar Kohlen
schon,
drauflegen.
Kommt schon. Ja, wir wollen ja nicht euphorisch werden. Ja,
okay. Also ich werde das rote Tuch mal hochheben. Damit der Defner anfängt zu laufen. Ja, aber immerhin, das politische Beben in Berlin. Da war ich ja im Urlaub und dann kam Montagmorgen dann die Eilmeldung, dass Angela Merkel zurücktreten wird. Und ich dachte schon, wow, habe ich meine Wette doch gewonnen. Die hat ja gesagt, dass sie zum Jahresende nicht mehr Kanzlerin ist. Leider ist sie nur zurückgetreten vom Parteivorsitz der CDU.
Ja. Könnte natürlich noch passieren, dass sie bis zum Jahresende
das
nicht Kanzlerin ist, aber eher unwahrscheinlich. Okay, ich sage, Tendenz war richtig. Trotzdem habe ich die Wette dann gewonnen. Ich bin ja bei den meisten anderen Wetten auch tendenziell gefühlt eigentlich immer richtig.
Genau.
Aber es ist dann immer so knapp daneben. Ja?
Aber das Land braucht ja Erneuerung. Und eigentlich ist ja, wenn man freiwillig zurücktritt, zeigt es ja immer Größe. Aber ich finde, Größe hätte sie gezeigt, wenn sie von allen Ämtern zurückgetreten wäre, Merkel.
Naja, wir wollen ja jetzt das Land auch nicht gleich sozusagen ins Chaos stürzen. Das ist doch ein vernünftiger Prozess, der jetzt eingeläutet wird. Und dann kann man
aber sie will 3 Jahre Kanzlerin bleiben, lieber Defner.
Ja, bis zu, hat sie gesagt.
Ja, aber 3 Jahre
bereit.
Kanzlerin.
Ich glaube auch nicht, dass
Übergangszeiten sind immer schlechte Zeiten.
Ja, ich glaube auch nicht, dass das 3 Jahre sein werden dann am Ende des Tages. Aber auch nicht gleich in den nächsten 3 Monaten. Wird sie auch nicht abdanken. Also mal sehen. Wir werden drüber reden, über einen der neuen Kandidaten, die da
das ist mein Bullen der Woche.
Ja, ich hätte ihn auch zum Bullen der Woche gemacht, also so ist es nicht, aber darfst du ihn gleich vorstellen. Und wir reden natürlich dann über den kommenden Bullenmarkt.
Der Defner, was haben wir jetzt für eine Jahreszeit? Herbst? Ach nee, wie heißt die Rallye, die du jetzt ankündigst?
Jetzt kommt die Jahresendrallye.
Ja,
also ich führe das gleich nochmal aus. Okay, die Herbstrallye ist ein bisschen, kann immer noch mal so, ich habe 2 Wochen für die Herbstrallye habe ich ja noch, aber das wird knapp. Ich gebe zu, viele meiner sozusagen jahreszeitlichen Prognosen sind ein bisschen daneben gewesen, aber die Jahresendrallye, darüber diskutieren wir gleich nochmal.
Mit dem Timing haben sie alle immer schwierig. Ja, insofern,
das Beste kommt zum Schluss. Am Ende des Jahres und am Ende des Podcasts.
Wir haben noch eine andere Diskussion. Da geht es auch um die politische Debatte und um Herrn Merz, der ja Aufsichtsratschef von BlackRock ist. Und die Frage, ist BlackRock böse?
Oh, und wie böse?
Die werden wir diskutieren.
Und werden wir diskutieren.
Ist ja, wie klar, wie die Fronten sind, ist relativ klar.
Du bist für
BlackRock böse, natürlich.
Natürlich. Aber und auf der anderen Seite findest du Merz gut. Das passt ja auch wieder mal nicht
zusammen. Eine Schwachstelle, die er hat, ist genau diese Aufsichtratsfunktion.
Da haust du rein eiskalt, so ist er mit seiner Bärentatze. Zack.
Gut. Aber wir müssen natürlich auch noch über unser erstes Thema reden. Im ersten Podcast haben wir über Apple gesprochen. Und da ging es darum, ob Apple am Jahresende noch die eine Billion schafft.
Damals
und dann
war sie ja weit
gut
weg
aus.
Von
sie war
der
weit
Billion.
Weg.
Ne?
Und dann hat sie die Billion
erst mal visionär gesagt, das wird die erste sein, die Billion schafft und hält. Ja, sie hat es schon mal geschafft und sie wird sie auch halten.
Nein, Jetzt gerade ist sie wieder drunter gefallen. Und du weißt auch warum, weil Apple nämlich schlechte Zahlen fürs Weihnachtsgeschäft vorhergesagt hat und will demnächst auch nicht mehr die Absatzzahlen für Apple iPhones und wie die ganzen wunderschönen Produkte heißen, nicht mehr veröffentlichen.
Da haben sich jetzt alle Analysten wieder dran aufgehängt. Ja. Die Apple-Aktie wurde verprügelt am letzten Freitag. Um 7% ging es da nach unten. Das ist mal wieder eine klassische Überreaktion. Ich meine, Samsung zum Beispiel veröffentlicht auch keine Einzelabsatzzahlen mehr für seine Handy, schon lange nicht mehr. Und da zieht Apple jetzt nach. Und Apple will damit einfach klar machen, dass man jetzt kein Hardware-Verkäufer mehr nur ist, sondern einfach ein Komplettanbieter von Hard-, Software und Service. Das Servicegeschäft macht mittlerweile 16% der Umsätze aus.
10 Milliarden haben sie fast geknackt.
Ja, und
10
Milliarden, das ist schon ständig nicht am schlecht. Wachsen und trotzdem fokussieren sich die Analysten immer nur auf die iPhone-Zahlen, zumal die Preise fürs iPhone ja immer steigen, wird auch nicht berücksichtigt, sondern immer nur auf die einzelnen Absatzzahlen. Ja. Und das verfälscht dann die Wahrnehmung. Und da hat auch Apple vollkommen recht. Sozusagen, die wollen ein Gesamtbild abliefern und das wird der Markt dann auch verstehen lernen. Da bin ich ganz
und du meinst, da ist die Billion wieder drin?
Auf jeden Fall. Weil okay, die Apple-Aktie ist jetzt ein absolutes Schnäppchen, muss man auch sagen. Heute geht es nochmal runter, weil sie auch wieder ein bisschen vorsichtigere Töne. Montag, Auftakt der Woche. Und jetzt schwankt sie so bei $200, die Aktie. Und die ist dann bewertet mit dem KGV fürs laufende Geschäftsjahr von 15. Und ein Analyst hat ausgerechnet, Börsenbriefschreiber, wenn jetzt man die $237 Milliarden Cash noch abzieht, dann ist das KGV bei 12. Und das ist für ein Wachstumsunternehmen wie Apple eine spottbillige Bewertung. Und man muss sagen, es gab in diesem Jahr schon mal so einen Einbruch bei der Apple-Aktie. Und wenn man da mutig zugeschlagen hat, im April, glaube ich, war das, da ist zum Beispiel Warren Buffett eingestiegen und hat aufgestockt nochmal.
Ja,
und der
aber
hat
du
dann
weißt,
seitdem
Warren Buffett
auch wieder 20%.
Er hat eher eigene Aktien gekauft als andere jetzt im letzten Quartal. Du siehst, also auch er hält die Sachen nicht mehr für so billig. Aber das können wir nachher besprechen, wenn es um eine deiner vielen Rallyes geht. Aber was ich faszinierend, fand bei den Apple-Zahlen, normalerweise wird der Technologie immer billiger. Und sie haben es geschafft, den durchschnittlichen iPhone-Preis von $618 auf $793 zu bringen.
Bullische Töne für Apple.
Ja, ich finde das faszinierend. Ja. Ein Luxusprodukt. Und ich würde vermuten, irgendwann wird vielleicht der durchschnittliche Preis bei 900 oder bei $1,000 liegen. Und ich glaube, die wollen das deswegen nicht bekannt geben, diese einzelnen Absatzzahlen, damit keiner merkt, was sie da für einen fetten Gewinn mitmachen. Und vielleicht würde sonst einer denken, oh, vielleicht kaufe ich doch eins von der Konkurrenz ein Gerät. Weil so viel wert ist mir dann die Marke Apple vielleicht doch nicht. Also ich finde
glaube
es schon
ich jetzt weniger, dass der Verbraucher die Quartalsberichte von Apple liest, aber gut. Aber wie gesagt, ich glaube, die Analysten an der Markt werden sich daran gewöhnen und werden dann auch wieder Apple zu bewerten wissen und entdecken, wie günstig Apple ist.
Und
Warren Buffett, wie gesagt, weiß es zu
schätzen.
Wir
müssen noch was besprechen. Wir haben ein Video bekommen.
Feedback.
Ja, Feedback. Ein Video bekommen von einer Hörerin und sie hatte dieses Bild mit dem Sonnenuntergang und ich liebe ja Sonnenuntergänge. Wer mir bei Instagram folgt, das sind leider noch nicht so viele wie beim Defner. Ich bin weit zurückgefallen. In den
Nein, Defner. Team Defner ist wirklich, ich habe wirklich auch einige Zuschriften, die sagen, Team Defner, wir bekennen uns zum Team Defner, wir sind auf deiner Seite. Ja. Wir sind
mir hat einer geschrieben, dann lächelt doch mal wieder Defner, dann wirst du auch mehr Follower haben. So sind die Menschen. Nur weil der immer lächeln kann, der Defner. Ich meine, das Leben besteht nicht nur aus Lächeln, Freunde. Aber in dem Fall fand ich dieses Video wunderschön, was wir gekriegt haben.
Du hast
es
ja auch bekommen, unverständlicherweise.
Es ging in den Sonnenuntergang. Man fuhr so, man dachte sich so an alte amerikanische Filme, so Route 66, erinnert man fuhr in den Sonnenuntergang.
Ein Roadmovie.
Dann lief auch Musik da im Hintergrund und man hörte den Defner sagen, jetzt sind wir hier noch im Oktober. Und dann wurde von dem Sonnenuntergang aufs Display von dem Autoradio geblendet. Da stand Defner und Schäpitz, was sie schon immer über Geld wissen wollten. Das war wunderbar. Vielen Dank. Also,
und vor allem die Beschriftung dazu.
Ja, die hast du gelesen,
Sie hat ja geschrieben dann sozusagen, ach wie romantisch, geht's noch romantischer oder so ähnlich?
Ja, also mit Defner in Sonnenuntergang kann ich mir auch nichts Romantisches vorstellen.
Wahnsinn, wir sollten einen Spot draus machen, finde ich. Ja, so irgendwie so, Defner und Schäpitz, nichts ist romantischer als Wirtschaft.
Meinst du? Genau.
Der neue Claim. Also früher Wirtschaftswoche, nicht so spannend als Wirtschaft, langweilig.
Nichts ist romantischer als Wirtschaft. Wenn der Defner über seine vielen Rallyes erzählt. Hast du schon mit der letzten Defner Rallye gehört?
Das Erfolg ist der Running Gag. Erfolg macht sexy, was?
Ja. Gut. Und stimmt, das Rallye ist ja auch das Schöne, kann nach oben und nach unten gehen. Insofern bist du mit deiner Rallye dann gar nicht so schlecht dran. Und dann haben wir das Letzte noch, wir haben noch ein weiteres Feedback um technische Analyse. Es wollte jemand mal, dass wir über technische Analyse sprechen.
Das war ja noch
Analyse
für die Fragerunde,
sprechen.
Die hat man nicht mehr aufgenommen.
Na, haben wir aber auch noch mal bei Instagram eine Anfrage gekriegt. Also da sollten wir mal drüber reden. Also in einer der nächsten Sendungen werden wir über technische Analyse reden und fragen, ob das was ist oder nicht.
Gregorius übrigens.
Ja. dein Wetter
der eigentlich Papst. Georgios heißt.
Auch ein weiterer Running Gag neben deinen Rallyes. Wunderschön.
Ich bin nicht der Einzige der Kollegen, die im Fall stehen.
Ja, gut.
Georgios kam am Freitag. Ja. Ich muss jetzt immer eine Viertelstunde früher in die Redaktionsschicht kommen, Warum? Weil ich erst bei 15 Minuten Fragen von Georgios beantworten muss. Ja.
Der hat alle deine Sachen.
Unser neuer Podcast-Jünger. Ja, und folgt, hatte ich mir dann nochmal Nachfragen dazu. Ja. Und er hat gesagt, er hat schon 10 Leuten unseren Podcast jetzt mittlerweile empfohlen. Und seine Freundin ist jetzt ganz eifersüchtig. Sie sagt, sie will jetzt auch Aktien haben.
Ich dachte,
am Freitag war Georgios zum ersten Mal mit seinem Depot im Plus. Ja, es wird ein klares Anzeichen für einen kommenden Bullenmarkt. Ja?
Wunderbar, gut.
Darüber zu reden sein, Lisa. Ja. Wie spät ist denn eigentlich schon? Wir müssen mal ein bisschen unsere Uhr im Blick behalten.
Gut, dann komme ich mal zu meinem Bullen der Woche. Das hatte ich ja schon angekündigt. Mhm. Mein Bullen der Woche ist nämlich Friedrich Merz.
Mit E?
Mit E, genau. Ich würde sagen, damit ist das Deputat an Karlauern für heute echt erreicht. Mehr ertragen auch die Menschen nicht. Gut, also Friedrich Merz ist mein Bulle der Woche. Und nämlich mit der Kandidatur von Friedrich Merz hat nämlich so eine Art Disruption im politischen System der Bundesrepublik angekommen. Und die CDU erlebt jetzt mal so einen richtig echten Wettbewerb. Bisher war das ja eher so, vorher so ein bisschen ausgekungelt und dann hat man in Hand gehoben, per Akklamation gewählt. Jetzt gibt es einen richtigen Wettbewerb. Und das ist ja, Wettbewerb ist für mich sowieso gut. Und das Schöne, warum ich Friedrich Merz so großartig finde, weil ja eigentlich 90% der Politiker sind ja Umverteilungspolitiker. Die kommen ja und sagen, wir haben so viel, dann geben wir denen noch was, den Rentnern und denen und dann gibt es noch eine Mütterrente, dann gibt es noch irgendwie Steuern.
Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen.
Oder das. Oder genau, solche. Und der Friedrich Merz ist einer, der eben nicht dazugehört, also zu den 10% der nicht Umverteilungspolitiker, sondern ist eher ein Wachstumspolitiker, der weiß, dass man Wohlstand erst erwirtschaften muss, bevor man ihn verteilen kann. Und da gab es selbst im Osten haben wir das gelernt. Wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben. Das haben wir selbst selbst die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, hieß das im Osten. Aber selbst diese einfache Weisheit, die wir im Osten gelebt haben, weiß der Westpolitiker
nicht. Hat ja nicht so richtig funktioniert, nicht nach.
Ja gut, ich gehe zu. Danke, Deppler. Aber ich wollte jetzt noch sagen, warum...
Du bist ja schlecht gewirtschaftet, was?
Oder wir haben besser gelebt als gewirtschaftet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehört er jetzt zu denen, die wissen, dass man erst was machen muss, bevor man was verteilen kann. Und er hat also keine Nachschulen in Ökonomie nötig, denn er ist ja erfolgreich, hat er gezeigt, seit 2009 ist er in der Privatwirtschaft und verdient so ungefähr 1 Million pro Jahr.
Ich glaube sogar ein bisschen mehr.
Mehr?
Ja.
Meinst du?
Ja.
Wo hast du die Schätzung? Ich habe die Schätzung von 1 Million gesehen.
Ja, okay.
Und er ist aber auch, das ist das Schöne, Politik erfahren. Er war ja im Europaparlament, war Fraktionsvorsitzender der CDU. Also auch da muss er nicht erst eingeführt werden. Und er hat auch eine Sache verstanden, die viele nicht verstanden haben, dass sich Politik vom Volk entfernt hat. Und dass durch diese Entfernung die Populisten groß geworden sind und die AfD. Und mittlerweile sagt man, dann hat die AfD halt so einen Stamm von 6-7% und die haben sie halt. Und der Merz ist einer, der sagt, nee, das wollen wir nicht akzeptieren. Die CDU muss es schaffen, auch diese enttäuschten Wähler mit einer guten, mit einer bürgerlichen Politik wieder ranzubringen. Und er ist ja derjenige, der auch die deutsche Leitkultur, den Begriff deutsche Leitkultur geprägt hat. Mag man jetzt verschiedener Ansicht sein, ob man den so gut findet. Aber auf jeden Fall ist es einer, der auch der AfD einfach die Grundlage entziehen würde, der Friedrich Merz. Deswegen ist er für mich auch der Bulle der Woche. Ist ein brillanter politischer Analytiker, messerscharfe Rhetoriker, wenn du mal hörst, wie er damals den Lafontaine abgemeiert hat.
Ja.
Großartig, es ist wirklich...
Talkshow-Auftritte, Lafontaine und Merz.
Ja, auch im Bundestag,
in Talkshows und wunderbar.
Wunderbar.
Ein brillanter Rhetoriker.
Ja. Und was er auch ist, er ist ja Chef der Amerika-Brücke. Das ist so eine transatlantische Geschichte und das ist ja auch eine Sache, die gerade sehr schlecht in Deutschland läuft, dieses transatlantische Verhältnis. Und auch da könnte er wieder Impulse setzen. Und er kann einfach so als weltmännischer Mensch auf Englisch umschalten. Er könnte sich, bräuchte keinen, müsste nicht mit so Kopfhörern rumrennen. Also von daher, und zu guter Letzt, er will, dass Deutschland ein Volk von Aktionären wird.
Genau.
Das wollen wir ja auch.
Genau.
Insofern ist er von uns der natürliche Bulle der Woche. Eine Sache, wir hatten es besprochen, warum er, was so ein bisschen die Schwachstelle ist, ist...
Aus meiner Meinung,
dass er bei BlackRock Deutschland der Aufsichtsrat ist und da nicht nur Aufsichtsrat ist, wo man nur guckt, ob alles gut läuft, sondern eben auch sehr stark operativ tätig geworden ist. Und da gibt es Interessenprobleme oder Verquickungen.
Aber ob BlackRock jetzt gut oder böse ist, darüber werden wir gleich noch diskutieren.
Aber es ist eine der Schwachstellen, aber insgesamt, wenn man Strich drunter zieht, sage ich, Friedrich Merz mit E, mein Bulle der Woche.
Und wie gesagt, ich hätte ihn auch gerne nominiert, aber du warst als erstes dran und deswegen lasse ich dir den Vortritt. Und wie gesagt, kann mich nur anschließen dem Vorredner. Ein wunderbarer, interessanter Politiker, der wieder auf jeden Fall in diese Debatte da Schwung reinbringt. Ein glänzender Rhetoriker, endlich mal einer, dem man auch wieder gerne zuhört. Und vor allem einer, der von Wirtschaft Ahnung hat und eben in der Wirtschaft aktiv war, der eben bei seiner Vorstellungspressekonferenz eben, wie du gesagt hast, gesagt hat, ja, Deutschland, die Deutschen brauchen mehr Aktien, klipp und klar hat er das gesagt.
Und als Chairman von BlackRock, ja, die ich sag was verkaufen,
aber so ist natürlich jetzt... Ja, ist natürlich klar. Ja. Und natürlich stürzen sich jetzt wieder, jetzt selbst in der Heute-Show wurde gleich mal wieder auf ihn eingedroschen, hahaha, die Industrie hat gejubelt, dass ein Wirtschaftsvertreter hier nominiert wird, aber... Ich habe einfach lieber einen, der von Wirtschaft Ahnung hat, als jemand, der nicht von Wirtschaft Ahnung hat. Ich habe neulich über den Scholz gesprochen, der sich gerühmt hat, dass er sein Geld hier auf dem Tagesgeldkonto rumlungert hat. Da habe ich lieber jemand, der auch Ahnung davon hat, wie man sein Geld zum Beispiel in Aktien anlegt und es vielleicht den Deutschen ein bisschen leichter macht, auch eine Aktienkultur zu schaffen, kreieren, wachsen zu lassen.
Er darf auch gerne 2 Flugzeuge haben, ein Haus am Tegernsee, das ist völlig okay.
Ja, wir wollen ja keinen Sozialen anführen. Wer erfolgreich ist, darf auch. Genau. Ja, und macht, ich finde es auch ganz gut, wenn ein Politiker wirtschaftlich unabhängig ist, wenn er es nicht, wenn es ihm nicht sozusagen er nicht an seinen Posten dann auch kleben muss, sondern er kann ja jederzeit dann auch wieder gehen sozusagen. Also er muss da nicht irgendwie Pensionsanwartschaften sich unbedingt noch arbeiten.
So, ja, jetzt kommt okay. Dein Bulle der Woche.
Friedrich Merz mit E.
Ja. Jetzt kommt dein Bulle
der Woche. Mein Bulle der Woche, das ist, nachdem sie so viele Bären von Kollegen Chapitz kassiert hat, musste auch mal ins Regal wieder ein Bulle für die Deutsche Bank.
Leistung aus Leidenschaft.
Genau.
Der Däffner. Sehr schön. Ja, ja. Ja, bitte.
Und zwar hat die Deutsche Bank jetzt in diesen harten Zeiten, in denen sie gerade steckt und vor allem die Aktie kam ja richtig unter Wasser, ist auf neue historische Tiefststände gefallen. Und just in diesen Tagen hat ein neuer Großinvestor mutig zugegriffen. Ein in Deutschland eher unbekannter US-Hedgefonds, Hudson Executive heißt dieser Hedgefonds, der hat zu diesen Tiefstkursen gleich mal 3,1% an der Deutschen Bank eingesammelt, ist in ruckzuck jetzt einer der größten Anteilseigner geworden der Deutschen Bank. Und das Schöne ist, dass der Hudson-Chef Douglas Braunstein aus der Finanzbranche kommt. Der weiß also wirklich, was er da kauft. Der war früher Finanzvorstand beim US-Riesen, Bankriesen JP Morgan und hat die Deutsche Bank schon lange im Visier, schon liebäugelt schon seit 2017 mit einem möglichen Engagement. Und jetzt hat er eben zugeschlagen, weil... Er hat es auch ausführlich begründet, unter anderem Wall Street Journal, der sagt, er sieht da erheblichen Spielraum bei der Bilanzstruktur, die zu verbessern. Er sagt, die Deutsche Bank sei ein Institut, das missverstanden und unterbewertet ist. Er lobt auch den neuen Chef Sewing, sagt, wir hätten dieses Investment nicht gemacht, wenn wir nicht denken würden, dass er der Richtige für diesen Job ist. Und besonders angetan hat es Braunstein die Transaktionsbank des Instituts, also da wird dieser Zahlungsverkehr gebündelt, abgewickelt. Das ist ja dann auch so, naja, mehr so ein Brot- und Buttergeschäft. Und die Vortochter DWS, die ja auch jetzt an der Börse extra notiert. Und ja,
die
Transaktionsbank hat es ihm auch angetan. Oh. Und die Transaktionsbank lobt er gerade als die Kronjuwelen des Geldhauses. Also, es gibt eben Mutige, die zugreifen in diesen Tagen und da Potenzial sehen. Und das ist dann so ein Zeichen dafür auch, dass in so einem Markt dann einfach auch die Aktien von den sogenannten zittrigen Händen, Costolani hat das immer so beschrieben, ja, wenn so ein Markt ausgeschüttelt wird, dann wechseln die Aktien von den zittrigen Händen in die festen Hände. Und jetzt haben wir einen neuen Großinvestor, der da Potenzial sieht. Und
wunderschön. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Genau. Bei der Deutschen Bank.
Und es gab schon viele, die sich beteiligt haben, die mit ähnlichen Argumenten gekommen sind. Da gab es Chinesen, da gab es andere große Investoren, die es schon probiert haben. Und bisher sind sie alle gescheitert. Aber möglicherweise wird das
kommt
jetzt
irgendwann die Trendwende.
Kommt die Wende. Sehr schön. Die Wende.
Die Wende.
Ja, vorwärts, immer, rückwärts, nimmer. So, jetzt haben wir das auch erklärt. Ich glaube, Karlau ist jetzt genug. Ich würde sagen, kommen wir zu meinem Bären der Woche.
Ja.
Der ist, da geht es um ein Kürzel, ELV. Klingt gut, oder? Mein Bär der Woche, ELV.
Wahnsinn.
Ja, und zwar ist das das unterschriftbasierte elektronische Lastschriftverfahren im Einzelhandel mit der Kürzel, dem Kürzel ELV. Und eigentlich ist das eine gute Sache. Jeder kennt das, der einkaufen geht. Zum Beispiel bei Rewe oder Penny oder Netto oder wo auch immer. Da gibt man dann seine EC-Karte, steckt die dann in den Automaten und dann wird einem so ein Zettel hingelegt und da schreibt man, alles toll.
Ich dachte ja immer, du zahlst nur bar als Bargeldfetischist.
Nein, wir haben doch unsere Familieneinkäufe, haben ein Gemeinschaftskonto, die Frau und okay, ich. Geil, und das wird dann mit Karte bezahlt und dann unterschrieben. Und für den Einzelhandel ist es ganz großartig. Die müssen nämlich keine Gebühren bezahlen. Wenn du mit PIN nämlich das Ganze machst, also so ein Zahlverfahren, kriegt die Bank 0,2% deiner Kaufsumme. Und bei diesem anderen, wo du unterschreibst, bei diesem wunderschönen Lastschriftverfahren, kriegt die Bank nichts. So, und jetzt können wir denken, ist ganz großartig und das hat sich auch relativ stark durchgesetzt. 14% der Einkäufe werden per Lastschrift mittlerweile gemacht, weil es eben so einfach ist. Aber ich musste jetzt feststellen, dass die Folgen dieser Unterschrift, die sie auf dem Zettel machst, die sind schon, können schon erheblich sein. Und das habe ich jetzt zu spüren bekommen. Ich habe ja erzählt, dass mit meiner Frau ich ein Gemeinschaftskonto führe, wo wir dann regelmäßig Geld überweisen. Und dann war halt mal zu wenig Geld drauf. Und wenn du dann da
hast du deine Rate wahrscheinlich nicht bezahlt, ne?
Ich habe meine Rate bezahlt. Das ist ein Dauerauftrag. Weil manchmal fährst du halt in Urlaub oder machst du irgendwas anderes. Und wir haben so ein Konto bei der Commerzbank, was 5 Jahre gedauert hat, um es einzurichten. Und bis heute kein Dispo hat. Und auch kein Überziehungsding und gar nichts. Und dann sind wir halt einkaufen gegangen bei Rewe, haben unterschrieben. Und das Konto war halt nicht gedeckt.
Den Fall hattest du ja schon mal erzählt.
Und dann bekamen wir Post vom fiesen Inkasso, gleich mit ganz vielen hohen Gebühren. Und dann hat die Frau das auch relativ schnell bereinigt. Und wir dachten, das wäre es jetzt. Aber als ich jetzt im Rheinland unterwegs war, habe ich festgestellt, dass es noch viel schwerwiegendere Folgen hat. Nämlich, wir sind auf so einer schwarzen Liste gelandet.
Oh.
Ja, ja, ja. Und wenn du jetzt da im Rheinland zum Kaufmann gehst, sind ja alles Leute, die alle gute Bonität haben, reich sind. Und du gehst dann da zum Rewe oder gehst zum Netto. Dann reicht er dir sofort den Kugelschreiber rüber, wenn du die Karte hinmachst. Und dann stellt er fest, oh, du musst ja die PIN eingeben. Wenn du nämlich auf einer schwarzen Liste gelandet bist, dann darfst du nämlich nicht mehr mit Unterschrift bezahlen. Und jeder sieht dann, der hinter dir steht, der Kassierer, wer auch immer, dass du jetzt nicht derjenige mit der Bonität bist, der das hat. Und da habe ich mal auf diese Zettel geguckt, was du da unterschreibst. Was du da unterschreibst auf der Rückseite, wenn du diese Lastschrift nämlich machst. Und da steht drin, du unterschreibst, dass A, deine Daten weitergeben wird an Inkassoverfahren, wen auch immer, wenn das Konto nicht gedeckt wird. Und du unterschreibst, dass du gegebenenfalls auf so eine schwarze Liste kommst. Also wir haben jetzt eigenmächtig unterschrieben, dass wir auf die schwarze Liste kommen, als wir das da gekauft haben, weil ja keiner, wenn er kauft, auf dieses Ding guckt. Und deswegen sind wir da jetzt drauf und sind so sozusagen...
Hat dann die Verkäuferin durch den Laden gerufen.
Ja, man ist sozial geächtet.
Der Typ, der nicht auf der schwarzen Liste ist, wieder da. Was mache ich denn mit dem?
Wir stehen jetzt in dieser Sperrdatei drin und sind sozial geächtet. So war das. Oh. Und dann bist du da gewesen und das ist wirklich nicht schön. Und deswegen sage ich, und keiner weiß eigentlich, was er da unterschreibt. Und dass er unterschreibt, wenn das Konto nicht gedeckt ist, dass er automatisch auf dieses Ding kommt. Und deswegen ist mein Bär der Woche ELV, das unterschriftbasierte elektronische Lastschriftverfahren, weil es eben so intransparent ist und du nicht weißt, was du unterschreibst.
Wenn
so.
Die Lastschrift zur Last wird.
Ja, ach, schön formuliert, dieser Deppner. Es ist wunderbar. Aber du siehst, aber weißt du, die Ausfallraten, ich habe mich mal informiert, die sind relativ gering, nur 0,01% der mit Lastschrift unterschriebenen Dinge fallen aus. Es ist weniger als mit PIN. Also Leute klauen eher mal die PIN und nutzen dann so ein Konto, als dass sie unterschreiben. Und deswegen nutzen das die Einzelhändler auch so gerne, weil die Ausfallraten so gehen. Und wir haben mit diesem Inkassoverfahren auch relativ schnell klar gemacht bekommen, dass man da besser.
Ich hoffe, dass man
das
endlich mal mit macht. Handy überall bezahlen kann. Auch, na
ja,
gut.
Apple Pay kommt ja auch. Ja, aber das Konto muss trotzdem gedeckt sein. Apple Pay kommt jetzt.
Apple Pay kommt auch.
Also,
ja.
Das ist so.
Oder mit Kreditkarte. Muss das Konto
wunderbar.
Nicht gedeckt sein.
Gut. Ja. Dann kommen wir zu deinem
Bär der Woche. Mein Bär der Woche geht für ein Unternehmen, an ein Unternehmen, das auch schon mal von mir einen Bullen bekommen hat. Diesmal aber ein Bär für Ryanair, den sogenannten Ryanbär.
Du weißt schon, wie das ist. Es gab bei Ryanair mal einen Menschen, der hat getwittert oder irgendwie bei sozialen Medien eingegeben.
Bist du mit Drohnen oder was? Mit einem Inkasso-Unternehmen?
Nee, ich wollte nur sagen.
Schickt ja da mal
einen Inkasso. Nein, möglicherweise bei der nächsten Flugbeförderung, falls du diesen Anbieter Ryanbär dann nutzen möchtest, und dann sagen, das ist doch der Defner,
der
hat doch einen Bär
steht
gegeben.
Auch auf der schwarzen Liste.
So ist es. Ja? Und dann fährst du nicht mehr mit, sondern dann bleibst du draußen stehen. Ja,
also, so ist es. Okay. Soll ich mir nochmal überlegen?
Wo geht der nächste Urlaub hin?
nach Südafrika, aber der ist schon gebucht. Da aber fliegt der Ryanair nicht hin. Ja. Genau.
Dann kannst du gut, dein Bär der Woche.
Also, mein Bär der Woche für Ryanair. Die haben nämlich ihre Regeln für das kostenlose Handgepäck verschärft, jetzt gerade zum 1. November. Und ein üblicher Trolley, der kostet ab sofort extra. Also der berühmte klassische Handgepäcksrollkoffer. Kostenlos ist nur noch eine kleinere Tasche, etwa eine kleine Handtasche oder eine Laptoptasche oder ein kleiner Rucksack. Und eben nur gegen Aufpreis darf man jetzt noch 2 Gepäckstücke mitnehmen, eben inklusive dann eines Rollkoffers. Und das kostet dann mindestens 6 € Aufpreis, kann aber eben auch mehr sein. Und ich finde, das ist jetzt wirklich eine Zumutung. Ich finde, ein Handgepäckkoffer, der gehört einfach zu einem normalen Flug dazu, wie ein Sitzplatz, das ist so ein Mindeststandard, der einfach dazu gehört. Und wenn man den nicht mal mit einkalkuliert und da wieder eine unbekannte Gebühr, dann meistens werden sie ja dann mehr als 6 €. Das kriegt man ja erst bei Folge 35, bei Schritt 35, wenn man sich durchgeklickt hat bei dem Buchungsprozess. Dann sind einfach wirklich.
Du musst es im Vorhinein angeben schon.
Naja, beim Buchen musst du es halt mitbuchen dann, ja?
Wie Handgepäck?
Naja. Ja klar, oder wenn du es hinterher machst, dann kostet es ja 25 € Zusatzbearbeitungsgebühr. Ja? Aber ansonsten musst du ja beim Buchungsprozess, musst du dich ja da durchklicken und so. Kommen ja dann sowieso schon andere versteckte Kosten, zum Beispiel als wir nach Sizilien geflogen sind. Ja, da war ja auch erstmal der Flug 55 €, schön billig, hin und zurück. Aber dann, wenn es dann heißt, ja, hier sind ihre Plätze, dann wenn du jetzt neben der Freundin sitzen willst, ja, da musst du jetzt das? Dafür wieder nochmal... Ja, ich sitze noch sehr gerne neben meiner Freundin.
Okay.
Chapitz hat gesagt, oh, nee, 7 € ist mir das jetzt echt nicht wert, hier neben der Frau zu sitzen. Aber mir schon.
Mir ist das wert, gut. Musstet ihr beide 7 zahlen oder zusammen? Nein.
Doch, 7, beide.
Beide 7?
Ja.
14 ist es dir wert.
Und schon ist der billige Flug nicht mehr so billig. Ja,
okay.
Auf jeden Fall. Wo war ich stehen geblieben? Also wie gesagt, und dann...
Du musst dich durchklicken. Hast du
musst dich durchklicken und dann eben mindestens 6 € mehr zahlen. Und ich finde einfach, das gehört einfach damit rein in den Preis. Ich bin übrigens nicht der Einzige, der so sieht. Auch das italienische Kartellamt sieht das so. Und die sagen, das ist ein wesentlicher Bestandteil des Luftverkehrs. Und die haben eben dieses neue Preismodell für Italien jetzt verboten. Ryanair klagt dagegen, weil sie sagen, da gibt es überhaupt keine rechtlichen Handhaben. Fürs Handgepäck.
Handhaben fürs Handgepäck.
Es ist in der Tat eine rechtliche Grauzone, ja, muss man sagen. Es gibt keine konkreten Definitionen, was rechtlich Handgepäck ist. Aber ich meine, es ist auf jeden Fall einen Bär der Woche wert. Und da sollte man sich dann auch als Verbraucher dann wehren, dagegen aussprechen.
Wie denn? Keinen Rollkoffer mitnehmen?
Oder woanders buchen.
Ach, schön.
Übrigens, Ryanair sind nicht die einzigen, diese Praxis, auch die ungarische Wizz hat diese Praxis eingeführt. Ja, kosten Handgepäckkoffer zwischen 5 und 15 € sogar.
Okay.
Ja, aber Ryanair ist natürlich der größere.
Früher galt es aber auch, dass Gepäck normalerweise umsonst war. Und das wurde dann irgendwann die Benzinpreise mal gestiegen. Dann wurde es eingeführt. Und man hat es selbst, als die Benzinpreise oder die Ölpreise wieder sehr niedrig waren, hat man es nie wieder abgeschafft. Das ist also auch
genau,
in der Privatwirtschaft.
Genau, so diese Kerosinzuschläge.
Genau, ja, diese also. Zuschläge. Als dann der Ölpreis bei, weiß ich nicht, unter 30 war, gab es das trotzdem.
Ja, ja.
Ja, insofern.
Und wenn du bei der Lufthansa mal deine Meilen abfliegen willst, ja, und dann kosten meistens der Flug, kostet der Meilen und die sämtlichen Zuschläge kosten eigentlich mehr als ein billiger Flug im Internet. Also kannst du eigentlich gar keine Meilen abfliegen.
Also willst du jetzt mit dem Fahrrad nur noch fahren? Weil jetzt hast du Lufthansa schon nicht mehr, Ryanair nicht mehr, wahrscheinlich.
Ich nehme dann trotzdem den günstigsten, aber ich hätte einfach gerne dann transparent die Preise verglichen und nicht erst, wenn ich bei Buchungsstufe 35 bin, zu sehen, Edge Badge, zum bitteren Ende kommt jetzt noch ein...
Die Kreditkartengebühr obendrauf, ganz genau.
Kreditkartengebühr, okay, wenn es eine Alternative gibt, aber wenn du im Gepäck dann richtig ordentlich fett bezahlst, 6 €, okay, aber manchmal können ja auch mehr als 6 € sein. Okay, verstanden, ne?
Haben wir verstanden, Bär der Woche, Ryanair. So,
Hast du auch noch einen?
Ich hab das schon.
Du hattest schon, ja.
Das Lastschriftverfahren. Ja, stimmt, wie ich da im Laden stehe. Und
dann kommen wir jetzt endlich zu unseren Themen, die wir kontrovers diskutieren.
Ja, nach Minute 28 ist es auch höchste Zeit.
Es ist höchste Zeit. Wir haben uns halt ein bisschen verlabert, ja.
Nein, überhaupt nicht. Wir haben halt viel zu reden gehabt. Ja. So, kommen wir zu meinem Thema. BlackRock. BlackRock hat 6,44 Billionen Dollar an Assets, die sie verwalten. Als
umgerechnet 5,7 Billionen Euro.
Vielen Dank für die Umrechnung. Und wenn BlackRock eine Wirtschaftsmacht wäre, also wenn man einfach sagen würde, das ist wie eine Wirtschaftsmacht, wäre es die Größte der Welt.
Du meinst das BIP eines Landes?
Ja, ganz genau. Ja. Es wäre die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, 6,4 Billionen.
Ja gut, aber das BIP eines Landes ist, kannst du nicht mit einem verwalteten Vermögen vergleichen.
Natürlich, du musst schon mal gucken, du musst es ja in Verhältnis setzen. Und gleichzeitig haben sie ja nicht nur diese 6,44 Billionen an verwalteten Assets, sondern haben wir noch so ein berühmtes Aladdin. Das ist so ein Risikomanagementsystem, was ganz viele einsetzen, wo nochmal 20 Billionen Dollar weltweit dranhängen. Also wenn man es dann beides zusammenrechnet, werden 26 Billionen durch BlackRock in irgendeiner Weise gemanagt. Und das halte ich schon, das wäre dann übrigens die größte Volkswirtschaft der Welt, das halte ich schon für einen relativ großen Batzen. Und deswegen ist meine These, die ich dir jetzt hier diskutieren möchte, ist, dass BlackRock nicht böse ist, vielleicht zu viel gesagt, böse nicht, aber schon ein sehr mächtiger und dann auch wegen des hohen Volumens auch ein gefährlicher Wirtschaftsplayer ist,
also
der wesentlich, der einen wirklich großen Vorteil hat, dass er nämlich nicht reguliert wird wie eine Bank, sondern es ist halt so eine Art Schattenbank, heißt es ja dann immer, und wird keine Regulierung. Also sie müssen kein Risikokapital vorhalten oder irgendwelche anderen Sachen machen. Und mit diesem großen Vermögen, was sie haben, halte ich es für problematisch. Und wenn du mal guckst, ich habe mal heute geguckt, wo BlackRock überall mitmischt, bei allen großen Börsenkonzernen, beim DAX, etwa 8% bei Vonovia, 7% bei Allianz oder bei Merck. Und bei 9 DAX-Konzernen, es ist der größte Anteilseigner, also bei 9 der größte. Und insgesamt haben sie 64 Milliarden Euro in den DAX investiert und sind damit ungefähr, haben sie 5% des gesamten DAX-Volumens, was sie haben. Und BlackRock sagt gern, ach, wir sind ja nur Fondsgesellschaft und man ist ja nur ein Treuhänder für andere Leute Geld und man, das ist ja nicht das eigene Geld, deswegen tun sie ja auch nichts. Und dann guckt man auch mal, die sind ja auch in keinem Aufsichtsrat drin und nur wenn man da mal genauer hinhört, dann merkt man schon, dass sie Einfluss nehmen und der ist nicht zu gering. Beispielsweise hat ja BlackRock-Chef Fink Anfang diesen Jahres einen Brief an alle großen Konzernchefs geschrieben und hat gesagt, wisst ihr, Gewinne machen ist nicht alles, ihr müsst gesellschaftlich wertvolle Sachen machen und ihr sollt mir bitte schön schreiben, was euer gesellschaftlich wertvoller Auftrag ist. Und ich frage mich, wie kann einfach einem Anlagechef, der meint, keinen Einfluss zu haben, warum kann er das machen? Und er kann es machen, weil er eben diesen großen Anteil hat und weil er eben dann bei Hauptversammlung oder wo auch immer gegen das Management stimmen kann und auch da seinen Einfluss geltend machen kann. Und dann sagen sie auch gern, wir sind kein aktivistischer Investor, sondern legen das Geld eigentlich nur passiv an. Aber was man da sagen muss, es gibt halt viele aktivistische Investoren, beispielsweise bei Thyssen oder bei anderen, die fangen an, ein Unternehmen zu attackieren und versuchen dann die Stimmen von BlackRock und Co. dazu zu bekommen. Und damit, wenn sie die dann auch haben, dann wird BlackRock durchaus einen
Anteil. Also bevor du jetzt die Diskussion selber führst, weil du daneben Pro- und Kontra-Argumente beide vorträgst, werde ich dann auch irgendwann mal reingrätschen.
Das kannst du gerne tun. Und dann muss man auch noch sagen, sind nicht nur im Anlagemanagement groß, sondern sie machen auch noch Beratungsmandate. Und sie beispielsweise beim Stresstest, der jetzt von der EZB durchgeführt wurde, haben sie mit beim Stresstest gemacht und haben wichtige Einblicke bekommen in Bankbilanzen. Beispielsweise bei der Deutschen Bank sind sie A, der größte Anteilseigner mit 5% und sind gleichzeitig aber auch einer, der die Bilanzen gut kennt, weil sie beim Stresstest mitmachen. Und das alles zusammen ist natürlich eine Verquickung von Macht, die dafür, dass das Unternehmen kann einfach so frei agieren, ohne reguliert zu werden, das halte ich für gefährlich. So.
Gefährlich. Aber du stimmst mir zu, sie sind keine Heuschrecke, ne? Da gibt's ja auch.
Sie sind keine Heuschrecke, die an Unternehmen aufkaufen, zerschlagen, umbauen und dann wieder verkaufen. Das tun sie
da
nicht.
Da gab's ja auch im deutschen Journalismus in vielen Redaktionen durchaus erstmal Verständnisprobleme, weil erstmal machte das ja die Runde, eine böse Heuschrecke. Also das sind sie definitiv nicht. Muss das man nochmal klarstellen. Hat Friedrich Merz auch in seiner ersten PK nochmal gesagt, also darzustellen genommen, da sind keine Heuschrecke. Und Friedrich Merz hat eben auch gesagt, es ist ein Treuhänder für Vermögen. Man tut ja immer so, BlackRock gehört die Welt, BlackRock gehört der DAX, 5% vom DAX und so weiter und so fort. Ja. In der Tat, 67 deutsche Aktiengesellschaften sind sie beteiligt. Aber das ist ja nicht das Geld von BlackRock, das ist das Geld der Einteils, beziehungsweise
ja,
der...
Ja, aber die stimmen ja nicht. BlackRock stimmt. Und nein, das ist ja genau das Problem. Sie stimmen dann ab in der Hauptversammlung von diesen Unternehmen, die du gerade genannt hast. Und sie stimmen ab, wie sie Lust haben. Und da gibt es nicht, aber, du kannst nicht als, wenn du Moment jetzt einen DAX-ETF kaufst, kannst du nicht hingehen und sagen, liebe BlackRock, stimm bitte so ab. Das kannst du nicht. Deswegen hast du keinen Einfluss auf dein Geld, sondern BlackRock macht das
für dich.
Das
kannst du auch nicht, wenn du einen aktiven Fonds kaufst. Vielleicht jetzt erst nochmal erklärt, warum haben sie denn so viel Geld? Weil sie in der Tat ein ETF-Anbieter sind. Sie bieten ja mit iShares Shares, den weltgrößten ETF-Anbieter an. Über ETFs haben wir ja schon ganz viel gesprochen, finden wir auch prinzipiell sehr gut. Und über diese ETFs haben sie natürlich sehr viele Beteiligungen und das ist eben ein passives Investment. Und deswegen gilt BlackRock eher als stiller Beobachter, die eigentlich auch gar kein großes Interesse haben, im Gegensatz zu aktiven oder aktivistischen Investoren. Aktive sind ja die aktiven Fondsmanager, die dann schon mal bei der Hauptversammlung auftreten und sagen, wir wollen aber das und das, wir wollen, dass ihr, keine Ahnung, mehr spart oder was weiß ich, umweltbewusster agiert, wenn es ein nachhaltiger Fonds ist zum Beispiel. Oder ein aktivistischer Investor, der dann auftritt und meistens sich mit geringen Summen einkauft und dann versucht irgendwie das Unternehmen zu zerschlagen oder ganz andere Strategie durchzusetzen und andere Investoren auf seine Seite zu bringen. All das macht BlackRock eben nicht, sondern BlackRock ist eben in der Regel ein passiver Investor, der an ganz, ganz vielen Firmen eben nicht nur in Deutschland, sondern weltweit beteiligt ist. Ich meine, die legen ja zum Beispiel den MSCI World auf. Da sind 1600 Unternehmen mit drin. Und es ist ja unmöglich für eine Firma 1600 Unternehmen jetzt irgendwie aktiv zu kontrollieren und auf irgendeine Linie zu bringen. Zumal bei BlackRock und den anderen drei großen Vermögensverwaltern insgesamt, schreibt Morningstar, 65 Personen nur dafür zuständig sind, um sich um diese Anlagebelange zu kümmern. Also da kann man nicht, eben du sagst es ja, sie sind nicht in den Aufsichtsräten drin, wo man dann eigentlich, wenn man unbedingt Macht ausüben wollen würde, sicherlich reingehen wollen würde. Das tun sie nicht, weil das für BlackRock ja auch viel zu viel Aufwand ist, weil sie investieren eben passiv, um nicht um Macht zu erlangen, sondern vor allem um eine bessere Marge zu bekommen, weil je größer man als ETF-Anbieter ist, desto günstigere Preise kann man dann auch anbieten und bei Gebühren von 0,12% zum Beispiel für den DAX-ETF, da kannst du es dir noch nicht mal mehr leisten, dass du besonders aktiv bist in Unternehmen und hier dich mit Hauptversammlungsbeschlüssen dergleichen beschäftigst.
Aber was machen sie dann? Ganz einfach, sie nutzen dann diese Klaas Lewis oder andere Proxy-Advisors, so heißen die, die dann zur Hauptversammlung gehen, die bündeln dann die Stimmen und die setzen das dann um. Und dann hast du, wenn du die BlackRock-Stimmen mit hast, kannst du damit richtig mächtig sein.
Naja, diese Proxy-Advisor, das sind ja sozusagen Ratgeber für Investoren, muss man dann erklären.
So ist es.
Die gehen halt, haben gewisse Kriterien und sagen halt, wir empfehlen folgende Stimmabgabe. Ja, dann kannst du sagen, okay, das sind die eigentlich Mächtigen, weil die aber natürlich gewisse ethische, was auch immer, Standards dann herausgeben, Standards der guten Unternehmensführung.
Ja, aber wenn BlackRock sagt, ich gehe zu dem Advisor oder ich gehe zu dem Berater, dann hast du automatisch damit auch die Sache. Und die zweite Macht, die sie haben, dieses Aladdin-System, was 20 Billionen verwaltet, da hat BlackRock vor etlicher Zeit einfach mal solche neuen Kriterien, ökologisch, diese berühmten SRI-Kriterien, Social Responsibility-Kriterien eingeführt. Und das können sie einfach einführen und dann müssen alle, die sich mit diesem System zusammen sind, die werden dann Unternehmen danach aussortieren, wie BlackRock da die Kriterien gesetzt hat. Und du weißt, wie unterschiedlich du sozial verantwortlich Unternehmen machen kannst. Du kannst sagen, ist er der Beste in seiner Kategorie oder sagst du, bestimmte Unternehmen kommen gar nicht rein. Und das ist eine Macht und das darf man nicht zu gering nehmen. Wenn ich einfach sage, ich mache die Kriterien so und Unternehmen X kriegt von mir die Punkte und Unternehmen Y die, dann ist das einfach, und sich andere daran halten und danach investieren, dann ist das schon ein großer Macht und das darf man nicht unterschätzen.
Aber BlackRock ist ja, wie gesagt, ein passiver Investor und sie müssen ja sowieso in die Unternehmen investieren. Sie haben ja gar keine Wahl. Sie können ja auch nicht damit drohen, dass sie jetzt aussteigen, weil wenn du den DAX kaufst und abbildest, musst du eben den DAX dann auch kaufen, wenn du ein DAX-ETF auflegst. Und deswegen ist der Druck und das Druckpotenzial von BlackRock ja auch gar nicht so hoch, wie ein aktivistischer Investor oder ein anderer Investor, der immer wieder drohen kann, aber wenn ihr nicht macht, was ich euch sage, dann steige ich aus. Also von daher...
Gut, aussteigen kann er nicht, mit den Füßen abstimmen kann er nicht, aber er kann immerhin in der Hauptversammlung gegen dich stimmen und wenn du dann mit wenig Stimmen nur noch gewählt wirst oder nicht richtig entlastet wirst, das ist auch nicht schön. Also insofern, es gibt kein richtig gutes Bild, aber insofern glaube ich, ist das... Aber ich merke schon, wir kommen nicht überein, lieber Defner. Aber wir haben auch keine Wette dazu.
Sagen wir mal so, und dass Aktionäre auch ihre Interessen bündeln, das ist ja auch im Sinne aller Aktionäre. Und in der Regel vertreten sie ja dann auch aktiv die Interessen der Aktionäre und bringen Unternehmenskultur voran und so weiter und so fort.
Aber was heißt Kultur? Das ist dann die Frage. Und was sind Kriterien? Und das finde ich eben, und wenn einer so viel Geld vereint und so viel Geld hat und dann die Kriterien setzen kann, nach denen auch andere anlegen.
Aber er setzt sie doch gar nicht. Du hast doch gerade gesagt, hier die Aktionärsberater zum Beispiel.
Ja, aber, mit ihrem Aladdin-System, da machen sie es dann schon. Also insofern, ich finde, das ist schon ein großer Player, der mächtig ist und der eigentlich stärker reguliert gehört und nicht einfach so im Freien agieren kann. Und deswegen ist es ja auch in meinen Augen ein gewisser Achillesferse von Friedrich Merz mit E.
So. Nein, ich, wie gesagt, bin eine andere Meinung, aber wir haben keine Wette, wir kommen da nicht weiter. Und
dann kommen wir lieber zu
Defners meiner Wette. Ja.
Zu Defners welche Rallye hätte es denn jetzt gern?
Ja, okay. Was die letzte, die noch übrig blieb in diesem Jahr. Ja. Das
ist die Jahresendrallye.
Okay, ich gebe ja zu, wie gesagt, saisonal habe ich mich etwas verschätzt. Ich habe ja auch schon gesagt, dass man nicht im Mai verkaufen sollte, wäre in diesem Jahr besser gewesen. Und man muss jetzt sagen, im Nachhinein scheint dieses Jahr sozusagen saisonal typisch mal zu verlaufen, dass es nämlich nach dem Mai dann runterging und dass es vor allem in den gefürchteten Crash-Monaten September und Oktober richtig krass zur Sache ging. Der Oktober ein richtiger Horrormonat, wo sogar auch dann die Wall Street mit unter Wasser ging und der DAX 6,5% verloren hat. Und ja, letzte Woche hat dann endlich dieser Oktober geendet, Gott sei Dank, muss man sagen. Aber jetzt, das Gute ist eben, jetzt ist November und jetzt hat die beste Zeit des Jahres begonnen. Nämlich die beiden Monate November und Dezember.
Januar
die
auch.
Januar gehört auch noch dazu. Januar, ja, genau.
Da steigen die Leute ein, haben sie das Geld.
Absolut, das läuft da weiter. Keine Angst. Ja,
oder gibt es die nächste Rallye?
Ja, gibt es die nächste Rallye. Ja, das läuft, das wird jetzt eine Jahresendrallye, die dann in die Jahresanfangsrallye mündet. Und deswegen, wer jetzt keine Aktien hat oder keine ETFs, der soll sich dringend welche kaufen. Die Jahresendrallye im Schnitt im S&P 500 zieht 3,5%. Ja. Auch im DAX gibt es ähnliche Zahlen. Hier eine Zahl, dass zwischen 98 und 2017 ist jeweils im Oktober und November, also im Oktober teilweise auch schon nach oben ging. Und im November dann 2% und im Dezember kam nochmal 2,7%.
Boah, das sind ja 4!
Top, ja. Und in diesem Jahr glaube ich, neben dieser Saisonalität und sozusagen der statistischen Wahrscheinlichkeit, dass das passieren könnte, kommt vor allem noch dazu, dass wir diese oft thematisierten weltgeopolitischen Probleme hier haben, die nach wie vor wie Damoklesschwerter über den Märkten schweben, die nach wie vor gordische Knoten sind, die nicht durchschlagen wurden. Und man kann jetzt zum Jahresende doch darauf hoffen zumindest, dass einige dieser Probleme gelöst werden. Da ist zum Beispiel der Handelsstreit zwischen China und den USA. Da gab es jetzt letzte Woche schon mal sehr hoffnungsvolle Signale. Trump hat mit seinem chinesischen Pendant mit Xi telefoniert und sprach von einem sehr, sehr guten
ein
Gespräch.
Das
war kein Gag. Ich meine, die chinesische Seite hat sich auch positiv geäußert. Heute gab es nochmal auch eine Rede jetzt zum Auftakt dieser neuen Woche von Xi, wo er auch ankündigt, etwas vage zwar, aber dass sie doch sich öffnen wollen für Importe und so weiter, dass sie vieles, vieles besser machen wollen.
Der Amerikaner angeprangert. Also ich habe da jetzt aus dieser Rede jetzt keine wirkliche Trump-Lobhudelei gehört.
Nein, kein Trump-Lobhudelei, aber sie wollen eben auch sozusagen das ihrige beitragen, damit es irgendwann zu einem kommt. Dann gab es ja schon Presseberichte, die zwar wieder dementiert wurden, dass man dann zum G20-Treffen Ende des Monats am 30. November, 1. Dezember, pünktlich zu meinem Geburtstag, dann, das wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk, muss ich sagen, ja. Schon ein Abkommen vorbereitet, wie gesagt, da hat man jetzt ein bisschen zurückgerudert.
Vielleicht lädt er den Defner mit ein. Ach, und
danke,
dann
kann ich verzichten. Aber es wäre ein schönes Geschenk, wenn man hier wirklich mal dieses Handelskriegsball dann begräbt und es gibt hoffnungsvolle Signale, dass es geschehen könnte. Das Gleiche in Sachen Brexit, eben dieser gordische Knoten. Auch da gibt es jetzt immer mehr Signale, dass man sich näher kommt. Auch da läuft die Zeit. Man muss ja auch so bis zum 21. November jetzt langsam mal zu Potte kommen, damit man zumindest so ein Vorabkommen hat, damit man das auch noch durch die Parlamente bringt, damit das auch rechtzeitig abgewickelt werden kann. Ich denke, dass die Parteien sich da wieder bis zum Ultimo Zeit lassen werden, wenn sie wirklich das übliche Tarifabschlussgepokere, dass man sagt, ja, wir haben ja wirklich so hart gerungen bis zur letzten Sekunde und dann nochmal eine Nacht durchgemacht und mehr konnten wir jetzt einfach nicht mehr rausholen. Das wird auch kommen. Das wird auch kommen und auch da wird sich also einiges tun und dann haben wir ja noch Italien. Die Sorgen vor steigenden US-Zinsen, dieser Woche eine Notenbank sitzen.
Die Italien wird auch, wenn die Verschuldung aufhören.
Nein, ach, aber Italien wird da sicherlich auch irgendwann einen Kompromiss zwischen Brüssel und Rom geben. Auch da gibt es nicht die totale Eskalation. Also wir haben die Chancen, dass jetzt diese Negativ-Einpreisungen dieser Risiken langsam peu à peu aufgelöst werden. Und jedes Mal kann das einen neuen Rallye-Schub in den Börsen auslösen. Ach, und ruckzuck können wir eine richtig satte Jahresendrallye haben. Ja, und dann kommt dazu, da müssen diese ganzen Investoren, die jetzt vor lauter Schiss wieder auch gestiegen sind,
müssen einsteigen
und müssen, weil sie zum Jahresende in ihren Büchern dann stehen haben, dass sie nicht irgendwie 30% Cash haben, sondern dass sie mit dabei sind, wenn dieser der Laden läuft.
Ja, also metaphernreich hat er hier die nächste Rallye bekannt. Ich bin begeistert. Ich würde jetzt vielleicht ein bisschen Wasser in den Wein kippen, um auch mal noch ein neues Bild zu bringen. Nach Damoklesschwertern und gordischen Knoten komme ich jetzt mit dem Wasser in den Wein. Der Defner trinkt auch gleich mal von seinem
Trinkst
Wasser.
Trinkst du eigentlich jedes Mal, ne?
Was? Dem Wasser in den Wein?
Wasser in den Wein, ja.
Ich bin auch nicht so metaphernlastig oder so freudig wie du. Du hast einfach die Metaphern.
Also fang an.
Mit dem Wasser. Ich wollte nur sagen, wir haben ja viele Gewinnwarnungen jetzt schon gesehen. Und wenn die Zeit so für eine Cold Rallye ist, frage ich mich, warum es die gibt. Und dann hast du auch in Amerika gesehen, in der vergangenen Woche sind die Löhne gestiegen um 3,1%, so stark wie seit 2009 nicht mehr. Und es scheint so zu sein, dass das jetzt auch die Gewinne belastet. Neben Rohstoff, neben Transportkosten, Schwellenländer eingebrochen. Dann hast du noch gesehen, die Tech-Unternehmen, die jetzt langsam anfangen, Probleme zu bekommen, dieses Wachstum aufrechtzuerhalten. Und ein gutes Beispiel war für mich Google in der vergangenen Woche, wo die Mitarbeiter alle aus dem Laden gestürmt sind. Da ging es jetzt um die Arbeitskultur und um Sexismus am Arbeitsplatz und um die falschen Maßnahmen, die da getroffen worden sind vom Unternehmen. Aber du siehst schon, und das ist eine ähnliche Aktion, gab es schon mal vorher bei Google, weil das Management wollte ganz neue Maßnahmen in China bei der Suchmaschine einbauen, um dann noch größere Gewinne zu machen. Also die Unternehmen müssen versuchen, irgendwas zu machen und müssen im Zweifel auch ihre Unternehmenskultur da so ein bisschen
aufs Spiel setzen. Und das ist ein Argument für einen Konjunktureinbruch?
Nein,
oder was?
Das ist aber ein Argument dafür, dass auch bei den Tech-Unternehmen, die ja bisher immer gewachsen sind, dass da mittlerweile es nicht mehr so rund läuft, dass sie es nicht mehr schaffen, einfach so die Gewinne. Und bei Facebook hast du ja auch gesehen, da kommt demnächst, wenn du WhatsApp-Telefonie machst, wirst du wahrscheinlich irgendeine Werbung kriegen, weil das Kernprodukt Facebook hat keine Nutzerwachstum mehr. Das kannst du dir angucken.
Ja, aber ruckzuck kannst du eben bei Instagram und bei WhatsApp das Ganze pekonisieren. Ja,
aber du merkst schon, das ist das Wachstum, es geht nicht mehr so in den Himmel. Dann siehst du bei Autounternehmen, Dividendenkürzungen, wirst du bei Daimler, könntest du sehen. In diesem Jahr haben die Analysten eingeplant, dass Daimler 8% Dividendenkürzung macht. Das wäre das erste Mal seit 2010, dass Daimler eine Dividendenkürzung macht. Das ist schon ein relativ brutaler Schnitt. Dann siehst du, wenn du das makroökonomische Umfeld dir anguckst, wir hatten ja eben die Mikrofaktoren, jetzt mal zum Makroumfeld, da siehst du eine synchrone Verlangsamung der Konjunktur. Du siehst es in der Eurozone, die ist im dritten Quartal nur noch 0,16% gestiegen. 0,16%. Du hast Italien, Wachstum 0. Du hast Deutschland wahrscheinlich, da kommen die Zahlen demnächst erst raus, Wachstum 0 oder sogar negativ im dritten Quartal. Die Deutsche Bank hat das Wachstum in Deutschland auf 1,6 in diesem und im nächsten Jahr auf 1,4 gesenkt. Also siehst du, da wächst auch nichts mehr. China geht runter. Amerika verlangsamt sich. Also von da siehst du auch keine große Zahl mehr. Und das Zweite, das Argument, günstige Einstiegskurse, da hat man Warren Buffett gesehen, der hatte jetzt ja seine Quartalszahlen gebracht und zum ersten Mal seit 2012 hat Warren Buffett wieder eigene Aktien gekauft. Und das ist immer ein untrügliches Zeichen dafür, dass er sonst wo am Markt keine günstigen Schnäppchen mehr sieht und dann lieber sagt, okay, dann packe ich mein vieles Geld lieber in die eigene Aktie, als dass ich was anderes kaufe.
Er sieht halt seine Aktie, wie viel wert die ist, seiner Meinung nach. Und er kauft immer unterbewertet. Und wenn er glaubt,
er sieht
dass,
halt nichts unterbewertet mehr. Aber wenn er schnappt, dann würde er wahrscheinlich zuschlagen.
Der Quartalsbericht kommt ja erst. Du wirst dann erfahren, was dann Warren Buffett als ein günstigen Schnäppchen gekauft hat. Ja, aber wenn er die eigene Aktie für unterbewertet hält, dann macht es ja Sinn, dass er die kauft, weil die kennt er am allerbesten. Und Warren Buffett ist einer, der nicht das Geld zum Fenster rauswirft, sondern der einfach immer sagt, ich will einfach sozusagen einen Dollar für 80 Cent oder weniger kaufen. Ne?
Okay, so billig ist es dann doch noch nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass noch die große Jahresendrallye, es wird wahrscheinlich jetzt auch nicht den großen Crash geben, das würde ich auch nicht vorhersagen, aber die große Jahresendrallye, von der du so geschwärmt hast und in diesem Jahr besonders blumig ausfallen wird und mit gordischen Knoten, die zerschlagen werden von Damoklesschwertern, dann getragen wird, das wird es so nicht geben. Komm. Biet mir eine Wette an.
Ich wette, dass es eine geben wird. Und wie gesagt, saisonal ist sie schon statistisch durchschnittlich sehr gut. 3,5%. Ich sage, der S&P 500 wird mehr zulegen als diese 3,5%. Ich bin ja vorsichtig geworden. Okay. Ich lasse mich nicht mehr über den Tisch ziehen.
Oh.
Ja, Georgios vom Wetter hat gesagt, oh, du hast dich aber manchmal ganz schön bei diesen DAX-Wetten über den Tisch ziehen lassen. Das wird nicht mehr passieren. Sondern wir machen ja nur noch faire Wetten. Ja. Und dann haben wir ausgerechnet, okay, dann muss der S&P bei 2830 Punkte sein. Ja.
Also. Das ist übrigens 3,6% plus. Also der Defner sagt, diese Jahresendrallye wird 0,1% stärker ausfallen als die letzten.
Moment. Und es wird überhaupt, du traust dich ja nie auf einen richtigen Crash zu wetten. Ja? Also ich meine, hallo, wenn du so negativ bist hier, wenn alles schrumpft, muss der Aktienmarkt ja auch weiter schrumpfen. Also.
2019, das ist fürs nächste Jahr. Ich meine,
keine Panik, liebe Leute. Der Aktienmarkt, genau. Wir machen eine vorsichtige Wette und wenn es 10% werden, wunderbar. Und vielleicht gewinne ich dann noch die eine oder andere Aktienwette, die ich auch noch laufen habe auf den DAX.
Auf jeden Fall hast du deine Türkei-Wette. Läuft.
Die Zeit ist auf jeden Fall abgelaufen. Ja, so viel steht
die türkische Lira steigt und steigt und steigt.
Ja, und viele
steigt
andere und Wetten werde ich auch noch gewinnen. Unsere Zeit ist over.
Okay.
Wir wollen es nicht überreizen. Sagen Tschüss und Ciao.
Du hast vielleicht, würdest du noch sagen, dass vielleicht unsere Menschen uns noch empfehlen können, uns 5 Sterne
jetzt
geben können?
Sonst was? Genau, aber das kennen doch unsere Fans alle. Ja, diesmal. Okay. Genau, schreiben Sie uns und der Instagram und so weiter. Überall. Und bleiben Sie uns treu vor allem. Führen Sie uns weiter. Ja?
Du führst uns weiter. Wirtschafts-
Wir bleiben. Bulle.
Und Bär,
Defner
und Chapitz.